Ja, um den Frieden geht es im öffentlichen Vortrag. Wir können schon heute in Frieden leben und für alle Zeit. Und der Bruder Jörg Tschender aus der Versammlung Wilmersdorf-Nord hat sich auf Gedanken zu diesem Thema vorbereitet.
Eine Frau sagte über den Besuch einer Zeugin Jehovas: An den Frieden, der aus ihrem Gesicht sprach, kann ich mich gut erinnern. Das hat mich fasziniert. Und so mag es manchem unserer Mitmenschen gehen, wenn Zeugen Jehovas mit einem friedlichen Angesicht vor ihrer Tür stehen. Und mancher mag denken, naja, das ist vielleicht alles nur einstudiert, das ist nur Fassade, das ist nur aufgesetzt. Man kann doch unmöglich in dieser Zeit, in der wir heute leben, inneren Frieden verspüren, der sich dann auch nach außen so zeigt. Und man kann diese Überlegung irgendwie verstehen, weil wenn man die Nachrichten anschaut, dann sind wir in dieser Welt immer mit Meldungen konfrontiert, die uns eher den Frieden rauben könnten. Millionen fristen ein trauriges Dasein, haben weniger als einen Dollar pro Tag für sich oder ihre Familie zur Verfügung. Wir sehen politische Unruhen, Bürgerkriege, wir sehen Revolutionen, Umgestaltungen, wir sehen Terroranschläge, Selbstmordattentäter, die täglich Menschenleben fordern. Aber wir brauchen auch nicht so weit zu gehen. Gewalt innerhalb der Familie ist auch hier in Deutschland sehr verbreitet. In den U-Bahnhöfen haben auch inzwischen viele wieder Angst bekommen vor einem Überfall. Und auch dort haben Übergriffe in letzter Zeit so manchen jungen Menschen das Leben gekostet. Also in so einer Welt, da fragt man sich, wie soll man da inneren Frieden haben? Und wie soll man da wirklich in Frieden leben können? Und doch sagen wir, das ist nicht einfach Fassade, das ist nicht aufgesetzt. Das, was uns als Zeugen Jehovas zum Beispiel hilft, ist Gottes Wort. Weil darin in Voraussagen schon eine Zeit des Unfriedens angekündigt wird. Wir sind also nicht überrascht von dieser Entwicklung. Und es wird uns erklärt, wer der Urheber dieser Situation ist. Lass uns einfach mal in die Bibel reinschauen. Und zwar in Offenbarung, Kapitel 6. Dort finden wir die Beschreibung der sogenannten apokalyptischen Reiter. Und das hat ja schon wieder etwas so mit Endzeit zu tun, Endzeitstimmung. Für die letzten Tage der Menschenherrschaft wird hier eine interessante Entwicklung vorausgesagt. In Offenbarung, Kapitel 6, und zwar wollen wir uns den Vers 4 etwas näher anschauen. Da wird so in symbolischem, also in einem Bild, in einer Vision folgendes Szenario vorgestellt. Und ein anderes, ein feuerfarbenes Pferd kam hervor. Und dem, der darauf saß, wurde gewährt, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass sie einander hinschlachten würden. Und ein großes Schwert wurde ihm gegeben. Also, für diese Zeit des Endes, für diese letzten Tage, wie die Bibel aussagt, in denen wir heute leben, wurde also angekündigt, dass der Frieden von der Erde weggenommen würde. Und tatsächlich, diese Entwicklung können wir auch seit geraumer Zeit beobachten. Gut, viele war natürlich noch nicht am Leben, als diese Entwicklung 1914 begann. Interessanterweise sagen ja nicht Jehovas Zeugen, oder Jehovas Zeugen haben nicht diesen Begriff geprägt, Erster Weltkrieg. Das haben ja Historiker, das haben andere Menschen so geprägt, weil man sagt, das war das. 90% der Weltbevölkerung waren darin irgendwie verwickelt, direkt oder indirekt. Also von da fing das an. Vorher glaubte man, einer Zeit des Friedens entgegenzugehen. Auf einmal wurde die Welt radikal verändert. Dann kam der Zweite Weltkrieg und es gab immer wieder neue Unruhen. Und wie es hier hieß, sie schlachten einander hin. Das erinnert uns, wenn du es schon gelesen hast, auch so ein bisschen an den Bericht aus dem neuen Jahrbuch der Zeugen Jehovas. Denn darin ist ja der Bericht über Ruanda enthalten. Und da wurde gleich zu Beginn gesagt, der Völkermord in Ruanda 1994 ist einer der klarsten Genozidfälle der modernen Geschichte. In diesem kleinen Land im Herzen Afrikas wurden von Anfang April bis Mitte Juli Angehörige der Tutsi-Minderheit systematisch abgeschlachtet, und zwar von Angehörigen der Hutu-Mehrheit. In gerade einmal 100 Tagen verloren nicht weniger als 1 Million Menschen. Also nochmal, in gerade einmal 100 Tagen verloren nicht weniger als 1 Million Menschen durch den Genozid und den Krieg ihr Leben. Das war eins der größten Massaker in der Geschichte der Menschheit. Und so etwas, vielleicht nicht in diesem großen Stil, erlebt man immer und immer wieder. Und insofern haben sich diese Worte tatsächlich erfüllt. Und hier wird auch von einem großen Schwert gesprochen, was ja eben auf eine umfassendere Vernichtung oder Hinschlachtung hindeutet. Wenn man auch daran denkt, wie die Waffen sich verändert haben, atomare, biologische, chemische Waffen werden eingesetzt, um noch mehr Menschen zu Tode zu bringen. Eine furchtbare Entwicklung, die aber eben mit dem, was die Bibel sagt, genau identisch ist. Wir hatten gesagt, die Bibel sagt das nicht nur voraus, sie erklärt auch, warum das so ist. Und da wollen wir ein paar Seiten weiterblättern, wenn du es noch aufgeschlagen hast. Offenbarung Kapitel 12 liefert uns den Urheber. Da wird wieder eine Situation geschildert, die für uns eigentlich nicht sichtbar ist. Eine Situation im Himmel, da wird von Krieg gesprochen, einem gerechten Krieg, da hat also Christus, der verherrlichte Jesus im Himmel in seiner Stellung als himmlischer König, seine erste Amtshandlung vollzogen und er ging gegen Satan und die Dämonen, gegen Gottes Widersacher vor und hat den Himmel gereinigt. Und dann wird im Vers 9 gesagt, hinabgeschleudert wurde der große Drache, die Urschlange, der Teufel und Satan genannt wird, der die ganze bewohnte Erde irreführt. Er wurde zur Erde hinabgeschleudert und seine Engel wurden mit ihm hinabgeschleudert. Ja, und der Vers 12 sagt noch, darum seid fröhlich, ihr Himmel, klar, weil er jetzt dort raus ist, keine Unruhe mehr stiften kann. Doch wehe der Erde und dem Meer, weil der Teufel zu euch hinabgekommen ist und große Wut hat, da er weiß, dass er nur eine kurze Frist hat. Also auf der einen Seite wird der hier klar benannt, der die Sache verursacht, Satan, der Teufel. Hier wird gesagt, der die ganze bewohnte Erde irreführt. Er wird in der Bibel als Totschläger bezeichnet, weil er schon zu Beginn der Menschheit durch seine Lüge, seine Manipulation dafür gesorgt hat, dass das erste Menschenpaar ihr Leben verlor und alle Nachkommen dadurch auch dem Tod unterworfen waren. Und diesen Geist, den überträgt er heute auch auf die Menschheit, die er beherrscht. Er führt die ganze bewohnte Erde irre, wie wir hier gelesen haben. Also will jeden einzelnen Menschen hier auf der Erde mit seiner Einstellung beeinflussen. Kein Wunder, dass also so ein Unfrieden ist. Kein Wunder, dass die Nationen gegeneinander kämpfen und einander hinschlachten. Wenn wir vorhin sagten, all diese Ereignisse weisen auf die Zeit 1914 hin, wo Christus gemäß der biblischen Chronologie so circa im Oktober die Herrschaft im Himmel übernommen hat, als Herrscher des Reiches Gottes. Die Kriege hier auf der Erde fingen aber schon früher an. Das stimmt. Und es macht deutlich, dass es dem Teufel darum geht, die Aufmerksamkeit der Menschen von dem Mittel, was Gott geschaffen hat, um wahren Frieden hier auf der Erde zu bewirken, nämlich von Gottes Reich oder Gottes Königreich abzulenken, indem die Nationen eben sich in diese Kriege, in diesen Ersten Weltkrieg stürzten, entging ihnen, was im Himmel passierte, die Aufrichtung des Reiches Gottes. Das ist das wahre Mittel für dauerhaften Frieden. Und der Teufel, der weiß das genau. Der weiß auch, dass er nur noch eine kurze Frist hat, wie es ja heißt. Und dieses Verständnis biblischer Wahrheiten, zu wissen, der macht es nicht mehr lange, dann wird Gottes Königreich eingreifen und ihm Grenzen setzen. Dieses Wissen ist es, was uns so freudig macht, was uns inneren Frieden und innere Ruhe und auch eine gewisse Gelassenheit verleiht, obgleich uns natürlich die Ereignisse dieser Welt keinesfalls egal sind. Im Gegenteil, wir wollen ja anderen Menschen gern helfen, den Gott des Friedens kennenzulernen. Deshalb war die eingangs erwähnte Frau so freudig, weil in Gottes Wort wird gesagt, glücklich ist der, dessen Hoffnung auf Jehova, seinen Gott, gesetzt ist, gerichtet ist. Jetzt haben wir so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet. Aber kann man jetzt wirklich sagen, dass dieses Hintergrundwissen verbunden mit dem Glauben an Jehova Gott dazu führt, dass Menschen heute schon in Frieden leben? Das wollen wir als nächstes durchdenken. Jehova wird, wie wir es im Lied besungen haben und wie es auch in der Bibel erwähnt wird, in Philipper 4, Vers 9 oder eben auch in 1. Korinther 14, 33, als Gott des Friedens bezeichnet. Und das zeigt schon, dass das sein Wunsch ist, dass vernunftbegabte Geschöpfe im ganzen Universum in Frieden, in Harmonie miteinander leben. Und es gibt heute über 7 Millionen Anbeter dieses Gottes des Friedens, des Gottes Jehovas auf der ganzen Erde in 236 Ländern, Territorien, die in Frieden miteinander leben. Und das macht eben auch dieses Beispiel aus Ruanda deutlich. Das ist begeisternd in diesem Bericht zu lesen, wie Brüder, die der Minderheit der Tutsi, muss ich mal gucken, der Tutsi-Minderheit angehörten, verspürten, dass Brüder und Glaubensschwestern der Hutu-Mehrheit ihr Leben für sie einsetzten. Sie beschützten, damit sie nicht hingeschlachtet würden, die sie versteckten unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Ein Bericht hat mich besonders begeistert, wie da in einem Erdloch bis zu 16 Personen über mehrere Wochen sich versteckt hielten. Also ich habe mir das versucht vorzustellen. Nicht so einfach. 3 Wochen da in einem Loch versteckt zu sein, so ganz eng zusammen mit anderen. Hui. Nicht so einfach. Aber es ging. Und das zeigt eben, dass sie von Liebe zueinander durchdrungen waren, die eben diese politisch oder rassistisch motivierten Entwicklungen in diesem Land über dem standen und sie außer Kraft setzten. Das ist schon begeisternd zu sehen. Natürlich ist das nicht nur in Ruanda so. Auch in unserem Land hat die Bibel eine enorme Macht, die Einstellung von Menschen zu verändern. Das mag folgendes Beispiel deutlich machen. Detlef, der aus einer zerrütteten Familie stammt, driftete als Jugendlicher in die Welt der Drogen, des Alkohols und des Heavy Metals ab. Er wurde ein sogenannter Skinhead und bekam wegen seines gewalttätigen Verhaltens bald Ärger mit der Polizei. 1992 kam es in einem Lokal in Nordostdeutschland zu einer Massenschlägerei zwischen 60 Skinheads und etwa 35 Punkern. Einer der Punker namens Thomas wurde so brutal zusammengeschlagen, dass er seinen Verletzungen erlag. Mehrere der Anführer, darunter Detlef, wurden in einem Prozess, über den die Medien ausführlich berichteten, Elbterrassenprozess hieß der damals, zu Haftstrafen verurteilt. Kurz nach seiner Haftentlassung bekam Detlef von Jehovas Zeugen ein Faltblatt überreicht. Es war betitelt, warum ist das Leben voller Probleme? Detlef erkannte in den Ausführungen sofort die Wahrheit und begann mit den Zeugen die Bibel zu studieren. Damit änderte sich sein Leben grundlegend. Seit 1996 ist er ein eifriger Zeuge Jehovas. Siegfried, ein ehemaliger Punker, war ein guter Freund von Thomas, dem jungen Mann, der seinerzeit ums Leben kam. Auch er wurde später ein Zeuge Jehovas und ist heute Versammlungsältester. Als Siegfried in Detlefs Versammlung zu Gast war, um einen biblischen Vortrag zu halten, lud Detlef ihn zum Mittagessen ein. Etwa 10 Jahre früher hätten sie ihren Hass wohl kaum beherrschen können. Heute ist ihre brüderliche Liebe offensichtlich. Und beide freuen sich darauf, in der Auferstehung auch Thomas zu begegnen und ihm dann von diesen Wahrheiten zu erzählen, die ihr Leben so grundlegend verändert haben und auch diesen Hass zueinander völlig ausgelöscht haben. Ich kenne die beiden, also die sind wirklich liebenswerte Menschen geworden. Das denkt man nicht, dass sie früher zu solchen Handlungen fähig waren. Auch da sieht man eben, wie machtvoll das Wort Gottes ist, dass es wirklich in der Lage ist, Menschen zum Frieden zu führen. Und das können Menschen weltweit beobachten. Jedes Jahr gibt es tausende friedliebender Menschen, die sehen, wie die Grundsätze aus Gottes Wort Menschen verändern, zum Frieden hinführen. Und das ist nicht nur bei den beiden möglich, das ist bei jedem möglich. Allerdings eben nicht automatisch. Man muss etwas dafür tun. Jeder Einzelne muss etwas dafür tun, um zum Frieden beizutragen und um heute schon in Frieden leben zu können. Das ist unsere nächste Überlegung. Was sind das für Punkte, die jeder Einzelne tun kann und muss? Nun, 5 Punkte wollen wir uns anschauen. Der erste, man muss natürlich den Quell des Friedens kennenlernen. Jehova, den Gott des Friedens. Und nicht nur kennenlernen im Sinne von zu wissen, dass ein Gott existiert, weil das reicht bei weitem nicht aus. Das sehen wir heute, weil in die meisten Konflikte dieser Welt sind religiöse Menschen verwickelt. Also allein zu wissen, dass es einen Gott gibt, ist kein Weg zum Frieden. Man muss eine Freundschaft zu ihm aufbauen. Man muss den Wunsch entwickeln, ihm zu gefallen. Man muss den Wunsch entwickeln, sich von ihm im Leben leiten zu lassen. Und damit man natürlich weiß, was er von einem erwartet und man diesem Wunsch auch dann entsprechend Ausdruck verleihen kann, braucht man einen zweiten Schritt. Man muss sich mit Gottes Geboten beschäftigen. Man muss sich mit Gottes Wort auseinandersetzen. Das führt zum Frieden. In Sprüche 3, Vers 1 und 2 wird davon gesprochen, Gottes Gebote zu verinnerlichen, sie auf die Tafel des Herzens zu schreiben. Also da geht es nicht nur darum, dass man das so im Kopf hat, so verstandesmäßig erfasst hat, sondern es geht darum, dass es dort landet, wo der Sitz der Beweggründe ist, in diesem sinnbildlichen Herzen. Dann handelt man auch entsprechend. Dann ist es zu einem Teil von einem geworden. Dann ist es ein inneres Bedürfnis, so zu handeln. Und genau das ist die Voraussetzung. Natürlich muss man sich drittens auch mit denen verbinden, die nach den gleichen Grundsätzen leben, die dem gleichen Gott dienen, also mit Anbetern Jehovas versammeln, so wie ihr heute. Warum ist das so wichtig? Naja, weil im Psalm 119, Vers 165 gesagt wird, dass denen, die das tun, überströmen der Frieden gehört. Und das ist auch logisch, weil durch Gottes Wort und durch die Zusammenkünfte der Heilige Geist wirkt. Und der Heilige Geist ist die harmonisierendste Kraft im ganzen Universum. Also wer sich diesem Einfluss bewusst aussetzt, sich diesem Einfluss gegenüber öffnet und sich von Gottes Wort leiten lässt und dann noch mit solchen zusammen ist, die die gleichen Beweggründe und Ziele haben, ist klar, dass das dass es dann leichter fällt, auf den Frieden hinzuarbeiten. Ich habe es bewusst gesagt, leichter fällt, weil es ist nicht so ganz leicht, also so, dass man das eben mal so nebenbei immer schaffen würde, mit anderen in Frieden zu leben. In 1. Petrus 3, Vers 11 wird gesagt, dass man den Frieden suchen soll und ihm nachjagen soll. Also das heißt schon, das ist mit Anstrengungen verbunden. Und es ist auch nicht so, wenn man den Frieden einmal hat, dass er dann für immer gepachtet ist. Der kann einem auch wieder entrinnen. Also man muss wirklich aktiv etwas dafür tun. Was kann man tun? Jakobus 3, Vers 17 und 18. Das wollen wir jetzt aufschlagen. Das ist also der vierte Punkt, dass jeder Einzelne sich anstrengen muss, dem Frieden nachzujagen. In Jakobus wird gezeigt, wie uns das gelingen kann. Da wird zuvor in den Versen 14 bis 16 von Eifersucht, also bittere Eifersucht, Streitsucht gesprochen. Aber solche Eigenschaften, die ja dann eben auch zu Konflikten, zu Auseinandersetzungen führen können, die wären, wie es ja im Vers 15 heißt, irdisch, animalisch, dämonisch. Da kommt wieder der Geist der Welt, der Geist Satans, des Beherrschers dieser Welt durch. Aber von diesem Geist wollen wir uns ja nicht leiten lassen. Vers 17, die Weisheit von oben aber ist vor allem keusch, dann friedsam, vernünftig, zum Gehorchen bereit, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, nicht parteiische Unterschiede machend, nicht heuchlerisch. Überdies wird der Same der Frucht der Gerechtigkeit unter friedvollen Verhältnissen für die gesät, die Frieden stiften. Also sich von der Weisheit von oben, der göttlichen Weisheit leiten zu lassen, das ist so ein Schlüssel zum Erfolg, in diesem Kampf dem Frieden nachzujagen. Denn die Weisheit von oben ist friedsam. Und hier wird auch nicht nur von denen gesprochen, die sagen, naja, ich tue ja niemandem was. Nein, es geht darum, auch wenn man merkt, ein anderer hat vielleicht ein Problem mit mir, dann aktiv zu werden. Denn hier wird von Friedensstiftern gesprochen. Das sind solche, die aktiv den Frieden suchen und daran arbeiten, den Frieden immer zu erhalten und zu bewahren oder auch wiederherzustellen. Wie kann man das tun? Da haben wir jetzt im Erwachet vom März diesen Jahres so eine schöne Rubrik, was sagt die Bibel? Wie kann ich mit anderen wieder ins Reine kommen? Es ist ein schöne praktische Tipps. Und zwar ein biblischer Grundsatz: eines Menschen Einsicht verlangsamt sicherlich seinen Zorn und es ist für ihn etwas Schönes, Übertretung zu übergehen. Also Einsicht in den anderen, das ist ja für uns nicht so leicht. Wir können nicht die Gedanken lesen, wir können nicht ins Herz schauen, aber einfach zu überlegen, Mensch, was hat den anderen jetzt wohl dazu veranlasst, mir so auf die Füße zu treten? Vielleicht hat er einfach einen anstrengenden Tag gehabt oder es geht ihm heute nicht so gut. Das war sicher nicht böse gemeint, das war einfach dumm gelaufen. Also wenn man das so angeht, dann fällt es viel leichter auch, sich selber nicht so wichtig zu nehmen und manche Dinge einfach mit Liebe zuzudecken. Es gibt jetzt natürlich Dinge, da fällt einem das nicht so leicht, da kann man auch nicht einfach so das so abschütteln. Was dann? Dann rät die Bibel, aufeinander zuzugehen, das Gespräch miteinander zu suchen. Also wohlgemerkt das Gespräch miteinander, nicht übereinander. Das heißt, indem man sich irgendjemanden sucht, den man versucht, auf seine Seite zu bringen, sagen, du, also weißt du schon, was mir da passiert ist? Und all das ist ja... Und, ne? Weil damit verschärft sich das Problem ja nur. Das erschwert es dann, aufeinander zuzugehen und wirklich am Frieden zu arbeiten. Also das Gespräch miteinander, mit dem Bruder oder der Schwester allein unter vier Augen das Gespräch suchen, aber nicht, um zu beweisen, dass man selber im Recht ist, sondern um den Frieden zu suchen. Frieden ist viel wichtiger als Recht zu bekommen. Also auch mal bereit zu sein, auf sein vermeintliches Recht zu verzichten, zurückzustecken, sich auch mal zu entschuldigen für das, was man vermeintlich dazu beigetragen hat, dass es zu Spannungen gekommen ist, auch wenn man da vielleicht persönlich anderer Meinung ist. Das trägt zum Frieden bei. Natürlich heißt es nicht, dass all diese Bemühungen jetzt immer sofort fruchten. Deshalb wird hier auch gesagt, Geduld haben ist so ein wichtiger Punkt. Stoßen die ersten Anläufe, Frieden zu schließen, auf taube Ohren, ist die Gefahr groß zu resignieren. Das ist klar. Das ist die Gefahr. Und dann könnte man schnell aufgeben, sagen, hat doch keinen Sinn, der will nicht. Und ja, dann bleiben die Bespannungen bestehen. Aber die Bibel sagt ja nicht, geh einmal hin und dann lass es sein. Sondern sie ermuntert uns, hinzugehen. Das kann also durchaus mehrmals einschließen, vielleicht auch in gewissen Abständen und je nach Situation und auch unter Gebet, immer wieder darauf bedacht zu sein, den Frieden zu suchen. Das ist der fünfte Punkt in Verbindung damit auch, gib niemals auf, nach Frieden zu streben. Römer 12, Vers 18 sagt, soweit es von euch abhängt, haltet mit allen Menschen Frieden. Also alles, was uns möglich ist, was von uns abhängt, wollen wir tun, um mit anderen, besonders natürlich mit unseren Brüdern aus der Christenversammlung, in Frieden zu leben. Weil stell dir vor, es kommt der Tag, wo auch wir vielleicht mal Verhältnisse haben oder annähernde Verhältnisse wie die Brüder in Ruanda. Und du müsstest dann auch in so ein Erdloch. Aber da ist schon der oder die, wo es in den letzten Wochen und Monaten gar nicht so gut miteinander ging, wo man sich aus dem Weg gegangen ist und jetzt muss man 3 Wochen, oh, naja, besser ist, man hat das Feuer geklärt. Dann ist es viel leichter, in dieses Loch zu kriechen und füreinander einzutreten. Also jeder Einzelne von uns muss heute aktiv daran arbeiten, um in Frieden mit anderen leben zu können. Natürlich magst du jetzt einwenden, alles gut und schön, hier innerhalb der Versammlung mag das auch ganz gut funktionieren, aber es ist unmöglich, alle Menschen in dieser Welt so zum Frieden zu bekehren. Und da hast du völlig recht, das geht nicht, weil jeder Mensch hat einen freien Willen und manche werden wir einfach nicht verändern können. Wir bemühen uns ja, mit der Botschaft unterwegs zu sein. Deshalb ist ein weiterer Schritt erforderlich, denn wir reden ja über das Thema, wir können schon heute in Frieden leben und für alle Zeit. Also muss noch mehr getan werden. Psalm 37 gibt uns die Antwort, was der Gott des Friedens tun wird. Psalm 37. Du kannst dir denken, welche Verse wir jetzt lesen. Psalm 37. Richtig. Vers 10 und 11. Und nur noch eine kleine Weile und der Böse wird nicht mehr sein. Und du wirst dich sicherlich umsehen nach seiner Stätte und er wird nicht da sein. Die Sanftmütigen aber werden die Erde besitzen und sie werden wirklich ihre Wonne haben an der Fülle des Friedens. Was für ein toller Gedanke. Wo du hinschaust, keine bösen Menschen mehr, die den Frieden in irgendeiner Form stören. Wunderbar. Dann hat man wirklich seine Wonne an der Fülle des Friedens. Ja, deshalb wird im Vers 37 folgende Empfehlung gegeben. Also gleiches Kapitel, Vers 37. Achte auf den Untadeligen und behalte den Rechtschaffenen im Auge, denn die Zukunft dieses Mannes wird friedevoll sein. Also es kommt darauf an, diejenigen, die heute schon nach den Grundsätzen des Friedens leben, die dem Gott des Friedens dienen, die im Auge zu behalten, sich an denen zu orientieren, ja besser noch, sich mit denen zu verbinden. Und genau das hat die eingangs erwähnte Frau getan. Weißt du noch? Eine Zeugin Jehovas stand an der Tür und die Frau sagt, der Frieden, der aus dem Gesicht dieser Frau sprach, der hat mich beeindruckt. Aber sie hat es nicht dabei belassen, es hat sie nicht einfach nur beeindruckt. Es hat sie interessiert, wie es dazu kam. Sie wollte auch einen solchen inneren Frieden verspüren und deshalb hat sie mit Jehovas Zeugen eine Bibelbetrachtung begonnen und dadurch die Grundsätze kennengelernt, die wir eben besprochen haben und vieles mehr, ist dem Gott des Friedens näher gekommen und heute dient sie dem Gott des Friedens mit Jehovas Volk vereint. Sie hat also eine kluge Entscheidung getroffen, die dazu beigetragen hat, dass sie heute schon und in Zukunft in Frieden leben kann und wird. Und wie wirst du dich entscheiden?
Ja, vielen Dank, Bruder Cender, für deinen Besuch bei uns, auch für die guten Gedanken, die du aus der Heiligen Schrift zum Thema Frieden und wie wir das heute schon umsetzen können, herausgearbeitet hast. In der nächsten Woche lädt die Versammlung Kreuzberg Mitte auch gerne wieder zu einem öffentlichen Vortrag ein. Das Thema wird dann lauten, gibt es vom Standpunkt Gottes eine wahre Religion? Alle sind herzlich eingeladen. Dann kommen wir nun zur Betrachtung des Wachturmartikels anhand der Bibel für diese Woche. Bruder Ziames hat sich darauf vorbereitet.